Bex der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer.
Fünftes Buch. Herz aus Arrakasch.
Kapitel 3.
In den Xolox. Zweiter Teil.
Komm, Durchkopf, schnell, der könnt was wissen,
rief die Graufüchsin Rea Estilana und sprang so elegant wie zielstrebig aus der Höhle in den Wäldern Hidalgos, bis wohin sie gemeinsam mit Rix dem Grauen, ihren Freunden Kipp und Altobello sowie einem unbekannten Hirsch gefolgt war, das heißt den Spuren, die diese mehr als einen Tag zuvor hinterlassen hatten. Die drei waren offenbar außerordentlich schnell unterwegs Richtung Adebarium. Was nur zu verständlich war, ging es doch um die Gesundheit des Eichhörnchens, die bereits im Hafen schon schwer angegriffen gewesen war, und weder Rea noch Rix wagten es sich auszumalen, wie die Flucht vor Wolf und Wisent sich darauf ausgewirkt haben mochte. In jedem Falle flogen Bär, Eichhörnchen und Hirsch geradezu nach Norden, während die beiden Füchse so schnell sie konnten folgten, was im Moment offenbar bedeutete, dass sie einen Tag und zwei Nächte nach Kipp und Altobello diese Höhle inspiziert hatten, bis Rea schließlich von draußen etwas gehört, in ihrer unnachahmlichen Art Rix zugleich beleidigt wie bezaubert hatte und zuletzt hinausgehechtet war. Rix verharrte dort noch für einen kurzen Moment und lächelte. Dann folgte er ihr hinaus. Draußen dauerte es zunächst einen Happen lang, bis seine Augen sich an das Tageslicht gewöhnt hatten, und gleich darauf noch zwei weitere Happen, die Rix brauchte, um zu begreifen, was er hier eigentlich sah. Rea hatte sich offenbar mitten in dem kleinen, ausgetrampelten Pfad aufgebaut, der direkt vor der Höhle den Norden mit dem Süden Hidalgos durch ein an dieser Stelle ansonsten dichtes Dickicht aus undurchsichtigem Unterholz verband, so dass dieser Pfad, den Rea nun mit ihrem zierlichen Graufüchsinnenkörper eher symbolisch denn physisch blockierte, augenscheinlich der einzig freie Weg weit und breit war. Und mitten in diesem stand nun direkt vor ihr ein offenbar aus dem Norden kommender junger Hirsch mit noch schlichtem, gerade einmal zweifach gegabeltem Geweih, den Rix im ersten Moment gar für den Königssohn Domingo hielt, doch sowohl sein Fell als auch seine gesamte Körpersprache waren eine völlig andere. Zudem hockte aus unerfindlichen Gründen eine schwarz-weiße Schwalbe in seinem Geweih, welche nun mit offenem, von rotem Gefieder gerahmten Schnabel die furchtlose Graufüchsin anstarrte, während diese wiederum begann, auf den skeptisch blickenden Hirsch einzureden. Rix war noch immer nicht ganz sicher, ob es sich nicht doch um den gefallsüchtigen wie unberechenbaren Domingo handelte, den er einst als Jungfuchs mit Uato getroffen hatte, und so wollte er Rea gerade warnen, sie solle sich besser vor dessen gefährlichem Geweih sowie seinen Hufen hüten, als die Körpersprache des Hirsches sich weiter sichtlich entspannte und ihn endgültig als jemand anderen entlarvte, was er sogleich bestätigte, wie er schließlich sprach.
Sie, claro, kenne ich eure Freunde. Ich bin Junior Waldwacheninspektor López Bringensfeld und tatsächlich habe ich sie heute Morgen abgeliefert am Adebarium und sie waren in bester Verfassung, soweit man das kann sagen bei dem schwachen Eichhörnchen. Und ihr müsst sein die Graufüchse Rix der Graue und die hochverehrte Frau Waldwacheninspektorin Rea Estilana. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Aber ich muss leider direkt weiter. Ich habe heute Morgen Nachricht erhalten.
Bei diesen Worten lenkte er ihren Blick mit seinen Augen auf die Schwalbe in seinem Geweih, um so offenbar zu kommunizieren, dass diese wohl ein Telegraph war.
Dass meine geliebte Queen es nun jeden Moment unsere ersten Kälber zur Welt bringt. Also verzeiht, Rea Estilana, Rix der Graue. Unsere Bekanntschaft müssen wir vertiefen eine andere Mal. Aber wenn ihr weiter folgt diesem Pfad und unseren Spuren, dann solltet ihr spätestens heute Abend erreichen das Arbarium, wo eure Freunde schon warten auf euch. Hasta luego, compañeros. Möge er euch tragen zu all euren Zielen.
Damit sprang er behende los und befahl sogleich der Schwalbe in seinem Geweih:
Hella! Sonder- und Wegerechtsanzeige aktivieren!
Worauf diese umgehend anfing, ohrenbetäubend zu heulen, was noch lange zu hören war, nachdem Lope selbst längst den Pfad hinunter nach Süden verschwunden war. Irgendwann sprach die Graufüchsin, die bis dahin genau wie Rix wortlos dem Hirsch hinterhergeschaut hatte:
Meinst du, wir können ihm glauben?
Wobei sie dem Fuchs weiterhin den Rücken zuwandte und den Blick nicht vom Pfad nach Süden ließ.
Na ja.
Da wandte sie sich leicht entnervt halb um zu ihm und blickte über ihre Schulter.
Ach komm, Durchkopf, kannst du nicht einmal eine klare Antwort geben? Einfach eine Meinung und fertig. Wir sind ja doch nicht auf deiner ollen Vogelschule da, wo man nichts Falsches sagen darf, oder was? Ich will einfach nur mal hören, was du denkst.
Naja, ich weiß es nicht. Es ist kompliziert. Er klang ja sehr ehrlich und entspannt dabei, also was Kipp und Altobello angeht. Das mit seiner Kuh glaube ich ihm auf jeden Fall. Und dass er dabei dann jetzt nicht so entspannt war, ist ja auch klar.
Aber?
Aber wenn das der Lope ist, von dem ich damals gehört habe, dann hat er wohl mal bei der Alvarade betrogen. Mit Hilfe von Maulwürfen, glaube ich. Das macht es mir jedenfalls deutlich schwerer, ihm jetzt zu glauben.
Rea legte den Kopf schräg und schnaufte kurz. Rix fühlte sich großartig. Er kannte sie mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass ihre Reaktion so viel wie Anerkennung bedeutete. Im Schwung dieses neuen Selbstbewusstseins sprach er sogleich:
Aber so wie ich das sehe, haben wir ohnehin keine Wahl. Solange du keine Spuren findest, die seinen Aussagen widersprechen, führt unser Weg so oder so weiter ins Adebarium, wie von Anfang an geplant. Und selbst wenn Lope uns belügen sollte, wobei ich nicht wüsste warum, dann hätten wir keine anderen Anhaltspunkte, als weiter Altobellos Spuren zu folgen. Wir sollten uns vielleicht nur auf Überraschungen einstellen, weil es nicht das erste Mal wäre, dass Lope jemanden reinlegt. Wenn.
Reas noch immer schräg gestellte Schnauze strahlte mittlerweile mit dem breitesten Lächeln, das Rix je von ihr gesehen hatte. Offenbar war sie stolz auf ihn. In jedem Falle war es das, was er selbst verspürte.
Ja, dem kann ich nicht viel hinzufügen. Dann nach dir, mein hochverehrtes Schnüffeltalent,
sprach Rea schließlich, mittlerweile voll und ganz Rix zugewandt, und wies mit der Schnauze den Pfad entlang nach Norden. Als Rix darauf skeptisch, aber nach wie vor stolz, langsam zur Mitte des Pfades trabte, sprang Rea plötzlich wie von einer Schlange gebissen hervor, und ehe Rix begriff, was geschah, biss die Füchsin ihn blitzschnell, zugleich zärtlich wie bestimmt, in den Nacken, nur um sogleich über ihn hinwegzuspringen und den Pfad hinauf nach Norden zu jagen. Dabei rief sie:
Komm, Durchskop, wer zuerst an der nächsten Lichtung ist, gewinnt!
Gewinnt was?
Rief ihr der verwirrte Graufuchs hinterher, doch die Fähe lachte nur und drohte bald aus seinem Blick zu verschwinden. Rix schüttelte noch einmal die Ohren, dann grinste er mindestens genauso breit wie zuvor Rea und jagte ihr derart strahlend nach. Allerdings sollte ihr Wettlauf tatsächlich noch vor der nächsten Lichtung in einem lachenden, eng verschlungenen Graufuchsknäuel enden, in welchem sie zwischenzeitlich gar kurz verharrten und verschnauften, bis Rea ihn erneut auf ihre unnachahmliche Art zum Wettlauf aufforderte. So oder so ähnlich verbrachten die beiden den Rest des Tages, unaufhaltsam nach Norden ziehend, in dem relativ sicheren Gewissen, dass ihre Freunde bereits heil an ihrem Ziel waren, und so waren sie für den Moment einander genug. Ihre ursprüngliche gegenseitige Neugier war mittlerweile einem Gefühl des tiefen Vertrauens gewichen, und auch wenn Rix noch immer regelmäßig staunte, wie Rea nun schon wieder eine Spur erkannt oder einen Schluss gefolgert hatte, so wie die Füchsin sich noch immer regelmäßig wunderte, was dieser junge Döskopf schon alles erlebt und erlitten hatte, so waren beide einander in ihrem Wesen inzwischen doch wohl vertraut und lasen sich bald ihre Gefühle von Augen und Lunden ab. Nicht, dass es dafür einen Spezialisten gebraucht hätte, die beiden waren offenbar von der Lunte bis zur Schnauze ineinander verliebt und lebten die daraus resultierende Lebensfreude mit jedem Schritt, den sie taten. Erst viel später sollte Rix begreifen, dass dieser gesamte Tag und die eine Nacht, bevor sie schließlich die Grenze zum Adebarium erreichten, vielleicht das einzige, in jedem Falle das letzte Mal in diesem Leben sein sollte, dass er wirklich rundum glücklich war. Für einen kurzen Moment vergaß er die Wölfe und die Tatsache, dass er und seine Freunde nun wohl die größten Feinde des Königs waren, und noch ahnte er auch nichts von den Tücken, die Kipp und Altobello im Adebarium erwarteten, von den lauernden Gefahren des wahren, tatsächlichen Xolox ganz zu schweigen. Wie sollte er solche Dinge in diesem Moment auch kommen sehen? Er war glücklich, im Hier und Jetzt, offenbar ganz wie die Fähe, und in diesem Wissen lassen wir die beiden Füchse eine Nacht für sich allein und treffen sie erst am nächsten Morgen wieder, kurz vor der Grenze zum Adebarium. Rea hatte bereits am Vortag Zweifel daran angemeldet, dass sie es im vom Hirsch prognostizierten Zeitrahmen bis zum Adebarium schaffen würden, da er seinen Schätzungen sicherlich ein anderes Tempo zugrunde legte, als es die Füchse würden gehen können, egal wie viele Wettläufe sie veranstalteten. Da Rea zudem durch ihren alten Mentor Ragaast wusste, dass sich das Adebarium in einem riesigen Sumpfgebiet befand und man darüber hinaus auf Wächter treffen konnte, hatten die beiden ihre Ankunft auf den nächsten Morgen vertagt, an dem sie gleich mit den ersten Sonnenstrahlen der Sommermorgensonne in die hier nun immer kargere und zunehmend nebelverhangene Landschaft starteten. Ihre Gesellschaft bestand schnell nur noch aus vereinzelten, meist kahlen Bäumen von trauriger Gestalt, die sich bald später und später im feuchten Dunst zu erkennen gaben, während der von Schlingpflanzen zugewucherte Boden feuchter wurde mit jedem Schritt, den die Füchse nach Norden taten. Der Fähe fiel es unter diesen Bedingungen zunehmend schwer, die Fährte des Bären zu finden, was sie für den Moment jedoch noch ebenso für sich behielt, wie die Tatsache, dass sie nun schon seit dem Vorabend glaubte, Kipp und Altobello hätten ihre restliche Reise nicht nur mit dem Hirsch Lope allein zurückgelegt. Denn offenbar lief seit kurz hinter der Rasthöhle auch ein Dachs mit ihnen, der anscheinend zunächst ihr Tempo drosselte, bis er schließlich für eine Weile aus den Spuren verschwand, nur um an der nächsten Raststelle des Bären direkt wieder aufzutauchen. Rea hielt es bislang nicht für nötig, den knuffigen Jungfuchs in ihr Wissen einzuweihen. Zum einen sah sie in dem Umstand, dass augenscheinlich ein Dachs mit ihren Freunden gereist war, keine Gefahr. Insbesondere, wenn sich das Eichhörnchen offenbar zwischenzeitlich gar den Rücken des Bären mit ihm teilte. Zum anderen brauchte sie beim Entschlüsseln dieser Spuren weder Ricks Hilfe, noch wollte sie unnütz seinen oft wirren Kopf belasten. Zumal sie ihm dafür nicht nur ihre komplette Theorie zum Verschwinden des alten oleanischen Oberwaldwachmeisters Tex Dachsen hätte erklären müssen, bei deren Einzelheiten sie sich selbst nicht mal wirklich sicher war. Sie hatte da nur so ein Gefühl. Und dafür hätte sie ihm zunächst überhaupt erklären müssen, wer dieser legendäre Tex Dachsen denn war, den sie selbst nur vom Hörensagen kannte. Allein das ließ es ihr müßig erscheinen, den knuffigen Döskopf in ihre Gedanken einzuweihen. Zuletzt, und wenn sie ehrlich war, vor allen Dingen, wollte sie ihn aber schlicht nicht mit noch mehr Sorgen belasten. Sie hatte nun bereits ein Häufchen Nächte an seiner Seite verbracht, und nicht eine davon war vergangen, in der sie nicht aufgeschreckt war, weil er anfing im Schlaf zu sprechen. Nicht wirklich laut, aber Rea hatte spätestens seit dem schicksalhaften Tag, an dem sie ihre Schwestern verloren hatte, einen äußerst leichten Schlaf. Und was den Worten des Fuchses vielleicht an Lautstärke fehlte, um sie zu wecken, machten sie an Intensität wett. Der Arme krümmte sich zuweilen gar in seinen Albträumen und flüsterte Namen wie Raya, Fennec, Frau Flaki und viele andere, die Rea weder kannte noch verstand. Auch darüber hatte sie mit ihm noch nicht gesprochen. Sie wollte ihn weder unnötig weiter belasten, noch wusste sie auch nur im Geringsten, wie sie ihm hätte helfen können. Schon gar nicht, wenn ihre eigenen tief verdrängten Traumata spätestens seit dem Aufeinandertreffen mit den Wölfen nun immer wieder zurück in ihr Bewusstsein drängten. Und der knuffige Döskopf schien gerade so glücklich. Hatte er nicht ein bisschen Glück verdient, bevor man es ihm unweigerlich wieder nehmen würde? Hatte sie selbst nicht mal ein klein wenig ungetrübtes Glück verdient? So beschloss Rea schließlich, ihn bis zum Adebarium mit nichts weiterem zu belasten. Auch nicht mit ihrer Vermutung, welche Art von Wächtern sie wohl an der Grenze erwarten würden. Nicht zuletzt, weil Rix den Namen eines ihrer Artgenossen bereits ebenfalls von Grauen erfüllt im Schlaf geflüstert hatte. Als sich der Tag dann bereits dem Mittag näherte, war die Landschaft mittlerweile komplett von dichtem Nebel verhangen und unberechenbar geworden. Der inzwischen fast ausschließlich von dichten Schlingpflanzen zugewucherte Boden gab nun häufiger nach und machte in immer dichteren Abständen Platz für schlammige Pfützen, in denen keiner der Füchse es wagen wollte zu landen. Nicht nur drohte dieser allgegenwärtige, verwesende Geruch rottenden Holzes mit dem Schlamm in ihrem Fell zu landen, viel schlimmer noch, erklärte Rea, handelte es sich bei diesen Pfützen um Sinklöcher, die schon ganz andere Tiere ein für allemal von ihrem Weg abgebracht hatten.
Stinklöcher? Ja, das kannst du wohl laut sagen.
Du bist sicher nicht der Erste, der diesen Witz macht. Leider ist der Anlass aber überhaupt nicht so witzig. Wenn einer von uns in eins dieser Sinklöcher fällt, dann sind wir die Nächsten, die irgendwann so stinken.
Du meinst...
Das, was ich sage. Was du hier riechst, ist nicht nur moderndes und verrottendes Holz.
Okay.
Rix hob blitzartig seine rechte Pfote, welche im Begriff gewesen war, im Morast zwischen den Schlingpflanzen zu versinken.
Keine Sorge, hier sind die Sinklöcher noch nicht groß und tief genug für uns, denke ich. Bald soll der aber an Grenzbach kommen, an dessen nördlicher Seite beginnt dann offiziell das Adebarium und damit der richtige Sumpf. Da müssen wir dann wirklich aufpassen. Aber normalerweise kommt auch erstmal keiner an den Wächtern vorbei. Und wenn doch, dann kommen sie nicht weit. Es heißt, ohne einen erfahrenen Führer schaffen es angeblich nur Vögel und Biber ins Herz des Adebariums.
Wie, was denn für Wächter? Sollte ich da vielleicht irgendwas wissen?
Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht ganz genau. Oh, warte mal, riechst du das?
Ja klar, derselbe Mief wie die ganze letzte Weile. Ich hatte mich gerade halbwegs dran gewöhnt, bist du...
Ja, sag mal, riechst du das denn nicht?
Ja, nee, doch, den ganzen verzeckten Mief. Bei dem würde ich aber sonst nicht mal Rattenkacke riechen, wenn man sie mir unter die Schnauze hält.
Ja, ich könnte schwören.
Rea hielt schnuppernd die Schnauze nach Norden in den Wind und rief schließlich,
doch, das ist fließendes Wasser.
Darauf stürmte sie wie üblich voraus, ohne sich umzusehen, und Rix jagte ihr sogleich hinterher. Dabei sorgte er sich so sehr, dass Rea in eines dieser Sinklöcher fallen könnte, dass er völlig vergaß, dass auch ein jeder seiner eigenen Tritte ihn ins Verderben zu führen vermochte, und so hechtete er Schritt für Schritt über rutschige Pflanzenbanken durch die Sumpflandschaft, meist nicht weniger als eine Pfotenbreite davon entfernt, mit ihr im Morast zu versinken. Doch wie durch ein Wunder blieb er für den Moment unversehrt, bis Rea plötzlich direkt vor ihm stehen blieb und sogleich drohte, im schlammigen Boden nach vorn abzurutschen, wenn Rix nicht geistesgegenwärtig ihre Lunte gepackt und sie so im letzten Moment gehalten hätte. Rea blickte ihm einmal tief in die Augen und bedankte sich wortlos. Dann galt ihre Aufmerksamkeit wieder dem fließenden Wasser gleich vor ihnen. In einem kleinen Bach, vielleicht eine liegende Eichenlänge breit, floss hier eine trübe Suppe voll marodem Treibholz und matschigen Pflanzenresten in schlängelnder Bahn von Osten nach Westen und trennte so die in dichtem Nebel liegende Landschaft in Süden und Norden, worauf Rea ausnahmsweise einmal das Offensichtliche aussprach.
»Wir sind da!«
rief sie geradezu feierlich und blickte sich um.
»Oh, jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir hier rüberkommen.«
»Hier kommt niemand rüber, ohne unser Wissen.«
Erklang da plötzlich eine Stimme vom anderen Ufer. Ricks Augen suchten angestrengt im Nebel nach einer Quelle, als er dort plötzlich gleich drei Kandidaten durch den pflanzenumschlungenen Morast huschen sah.
»Ratten!« »Wusstest du das?«
»Wusste ich was?«
»Dass hier Rattenwache schieben.«
»Naja, also sicher weiß ich sowieso nix. Und schon gar nicht übers Adebarium.«
»Du hast es mir also verschwiegen. Darf ich dich daran erinnern, dass du ihnen unter anderem dein Schlitzohr verdankst und dass sie mich zu ihrem Todfeind erklärt haben?«
»Ja, nun mach dich mal nicht so wichtig. Das war außerdem auch nur Barak-Sippe.«
»Gehört ihr zu Barak-Sippe?«
rief Rix da über Reas Schulter.
»Wir sind treue Diener des Adebars und geschworene Wächter der Grenzen des Adebariums.«
hörte Rix ihm dazu fauchen. Darauf sprach Rea ungerührt.
»Ja, das ist offenbar eure Aufgabe und dafür gebührt euch auch unser tiefster Respekt. Ich bin Inspektor Rea Estilana, selbst treue Dienerin der Waldwache Olea. Wonach mein Kollege hier eigentlich fragen wollte, ist eure Abstammung. Seid ihr zufällig verwandt mit der Rade Barax?«
»Wir stammen alle. Wir müssen euch Schnüfflern gar nichts sagen.«
Rix staunte. Die Stimmen der Ratten klangen plötzlich ganz anders, wenn sie mit Rea sprachen. Oder bildete er sich das nur ein?
»Ja, dann ist es ja auch nicht so wichtig. Ich hätte da aber auch noch mal eine ganz andere Frage. Habt ihr hier zufällig kürzlich unsere Freunde gesehen? Ein krankes Eichhörnchen, schwarz, mit nur einem Auge und ein Bär ungefähr so groß wie der dicke Busch da?«
Die Ratten tuschelten. Schließlich rief eine von ihnen:
»Wir alle stammen aus dem Geschlecht des heiligen Propheten Barax, der einst starb, um alle Ratten vor den tödlichen grauen Füchsen zu warnen. Seid ihr etwa graue Füchse?«
»Die sind doch...« »Ja, nee, ich bin hauptsächlich Inspektorin und mein Kollege hier ist Döskop und angeblich irgendwo Ehrenmeier. Wo war das noch? Stinkten?«
»Skinkten.«
»Ja, genau, Skinkten. Da soll es eine Menge Schlangen geben, das wäre doch bestimmt auch was für euch. Aber nochmal zurück. Habt ihr unsere Freunde jetzt gesehen oder nicht? Wir haben gehört, im Adebarium gibt's eine Angehörigenregel, von der wir gerne als engste Freunde Gebrauch machen würden, so um sie hier zu besuchen. Wäre das wohl möglich?«
»Schnüffler kommen hier nicht rein.«
»Na nee, wir sind ja auch rein privat hier.«
»Dann bräuchten wir sowieso als erstes mal einen offiziellen Nachweis, dass eure Freunde überhaupt hier sind.«
»Na, deswegen fragen wir ja euch. Habt ihr jetzt gestern hier ein krankes Eichhörnchen und einen Bären gesehen oder nicht?«
»Wir dürfen leider keine Auskunft über Patienten geben.«
»Also sind die beiden hier Patienten?«
»Das können wir nicht sagen.«
»Aber wenn der Bär nicht rein, sondern weitergegangen wäre, dann dürftet ihr das sagen.«
»Selbstverständlich. Schweigepflicht gilt nur für Patienten im Adebarium.«
»Ach so. Ja, habt ihr denn grundsätzlich hier in der Gegend kürzlichen Bären gesehen?«
»Selbstverständlich. Der war ja nicht zu übersehen.«
sprach da eine der Ratten, worauf ihr eine andere zuzischte.
»Ach guck, ja, jetzt kommen wir doch irgendwo hin. Und hat eine von euch den Bären wieder weiterziehen sehen? Irgendwo anders hin als ins Adebarium?«
»Leider nein.«
»Also ist er jetzt bei euch?«
»Darüber dürfen wir keine Auskunft geben.«
»Oh, verstehe. Ja, dann würden wir trotzdem gerne einen eurer Patienten besuchen, von dem wir sicher wissen, dass er hier ist.«
»Der da wäre...«
Darauf trat Rix, der die gesamte Zeit einen halben Schritt zurück an Reas Seite verharrt hatte, hinter der Fähe hervor und rief:
»Wir sind wie der Bär Altobello, enge Freunde des Eichhörnchens Kipp und kommen, um mit der Kraft unserer Freundschaft zu helfen, seine Genesung zu beschleunigen.«
»Hier beschleunigt niemand etwas«,
zischte da plötzlich eine wuchtige Ratte, die Rix leider nur allzu bekannt vorkam. Zum einen kannte er die fauchende Stimme, zum anderen konnte er selbst durch den Nebel die blutigen Narben in ihrem weißen Fell aus den Donnerbergen wiedererkennen. Der Fuchs begann zu knurren, bis er erstaunt verstummte, als auch die Stimme dieser Ratte deutlich weniger aggressiv klang, wenn sie mit Rea sprach.
»Ich fürchte, meine Kollegen und ich dürfen dir keine weiteren Auskünfte geben. Anweisung von ganz oben. Zudem würde ich gerne auf eine Frage zurückkommen, auf die mein Kollege meines Erachtens nach noch keine hinreichende Antwort erhalten hat.«
erklärte die Ratte seelenruhig und wanderte dann mit dem Blick zu Rix.
»Auch wenn sie offensichtlich ist«,
fauchte sie da plötzlich in seine Richtung.
»Und die Frage wäre?«
fragte Rea gänzlich ungerührt.
»Seid ihr zwei etwa, Grauwüchse?«
sprach darauf die Ratte, wobei Rix selbst am gegenüberliegenden Ufer ihr breites Grinsen sah, während sich um sie herum allmählich zahllose Artgenossen scharten. Dabei schien ihre zwischenzeitlich deutlich aggressivere Stimme nun wieder sanfter zu klingen, wenn sie mit Rea sprach. Aber wandelte sie sich tatsächlich so gewaltig? Es war schließlich nicht nur ihre Stimme, auch schien die Ratte zu wachsen, wenn sie mit Rix sprach, ganz wie ihre scharfen Zähne und die manischen Augen, die zwischenzeitlich gar rot zu leuchten schienen. Das Schlimmste war jedoch, dass die Wunden der Ratte ein jedes Mal, wenn sie zu Rix sprach, in Strömen zu bluten schienen, nur um sogleich als alte, verheilte Narben zu erscheinen, wenn sie mit Rea sprach. Das konnte nicht real sein. Er würde unbedingt Rea fragen müssen, wie für sie die Ratte aussah, ohne dass sie ihn gleich für wahnsinnig hielt.
»Hör mal, wie ist dein Name?«
fragte da die Fähe, worauf die Ratte wieder im Plauderton antwortete.
»Ich bin Rizzo aus Barax Clan und ihr seid Rea Estilana. Und wie hieß nochmal euer Kollege?«
»Ja, dazu. Düskop, mach dich fluchtbereit, Süd-Südost.«
»Ich, was?«
»Bevor ich euch seinen Namen verrate, möchte ich nur kurz grundsätzlich was klären. Du scheinst ja nicht dumm zu sein, Rizzo. Deswegen, jetzt mal ganz ehrlich und ohne irgendwelche Spielchen, gibt es hier noch irgendeine Chance für uns reinzukommen?«
»Nein.«
»Gab's denn jemals eine Chance für uns hier reinzukommen?«
»Nein.«
»Okay, hatte ich befürchtet. Dann, jetzt, Düskop. Dieser Fuchs hier ist Rix der Graue. Schrecken!«
rief sie und rannte los, blind in den Nebel Richtung Südosten, während die Ratten geradezu zwangspsychotisch Reas angefangene Phrase im Chor beendeten mit den Worten
»Alle Ratten!«
nur um sogleich unisono zu antworten
»Tod, Rix dem Grauen! Schrecken alle Ratten!«
Was aber sowohl Rix wie Rea nur noch dumpf durch den Nebel hörten, da sie längst gemeinsam durch den schlingbepflanzten Morast Richtung Hidalgo flüchteten. So sahen sie auch nicht, wie die Ratten ihnen bald in Scharen mit manischen Blicken nachjagten und die Sumpflandschaft überzogen wie eine pelzige Flut, wobei unzählige von ihnen mit geifernder Schnauze in eines der stinkenden Sinklöcher und somit in ihr sicheres Verderben stürzten. Denn selbst wenn eine das Schicksal ihrer gefallenen Mitläufer bemerkt hätte, was dank ihres kollektiven, besessenen Tunnelblicks so gut wie ausgeschlossen war, so hätte sie aus genau demselben Grunde niemals anhalten wollen für eine ihrer Kameraden. Die Füchse bemerkten derweil faktisch nichts von dieser selbstmörderischen Rattenwelle, da sie auf Strecke deutlich schneller waren und zumindest für den Moment nicht einmal den Kopf umwandten. Als sie es dann nach einer Weile wagten, war zunächst weit und breit kein Verfolger mehr zu sehen, was in dem immer trockener und dichter wachsenden Unterholz, durch das sie bald liefen, allerdings auch wortwörtlich aussichtslos war. Hier würden sie nie sicher sein können, ob nicht jeden Moment gleich ein ganzer Haufen ihrer Verfolger aus dem nächsten Farn sprang, zumal ihnen der Gestank der Adebarium-Sümpfe noch immer in der Nase stand und so auch den Geruch ihrer Verfolger tarnte. Worin sie sicher sein durften, war die Tatsache, dass die Ratten ihnen nun erst einmal wieder auf der Spur bleiben würden, egal wohin sie zu fliehen versuchten, wussten beide doch nur zu genau, was es bedeutete, ein Leben auf der Flucht vor Ratten zu führen. Also rannten sie, so schnell sie nur konnten, und versuchten, bei jeder Gelegenheit ihre Spuren zu verwischen, was allerdings im bald wieder trockener werdenden Waldboden immer schwieriger wurde.
»Sollten wir vielleicht gleich auch mal auf den Baum flüchten, wie Kipp da letztens?«
»Ja, und dann? Kipp ist vor dem Wolf geflüchtet. Uns jagen die Ratten, egal wohin wir klettern. Die Viecher klettern uns locker hinterher. Da brauchen wir schon eine bessere Idee.«
»Und hast du zufällig eine?«
»Solange du hier keine Klippen siehst, leider nein.«
sprach sie, und so flüchteten die Füchse weiter nach Südosten, durch den sich nur langsam lichtenden Nebel, bis sie plötzlich daraus eine dumpfe Stimme vernahmen.
»Halt, stopp! Hast du das auch gehört?«
»Ausnahmsweise ja.«
»Hast du irgendwas verstanden?«
»Nicht wirklich. Sowas wie Miau? Vielleicht eine Katze?«
»Dein Welgengebummel in allen Ehren, aber wir sind hier nicht im Dschungel. Auf Ymir gibt's seit vielen Generationen keine Katzen mehr. Außer in den alten Sprichwörtern meiner Schwester.
Stimmt, du hast ja auch eine. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich auch eine Schwester habe? Oder besser gesagt hatte?
Das dürfte jetzt wohl gerade herzlich egal sein. Auf jeden Fall klang die Stimme da gerade für mich weder nach einer Ratte noch nach einem Wolf. Will hier vielleicht sonst noch jemand was?
Also...
Auf Ymir.
Rix begann zu grübeln. Grimm wahrscheinlich, spätestens seit dem Debakel im Hafen. Aber würde der so schnell reagieren können aus dem hohen Norden? Rix bezweifelte, dass ihn die Nachricht über den Tod seines Sohnes überhaupt schon erreicht hatte. Wer sonst? Dem Habicht Vollnir hatte Rix das Leben gerettet, was ihn wohl vorerst vor dessen Sippe schützen sollte. Andererseits hörten die Habichte, wie fast alle Tiere Ymirs, am Ende auch nur auf den Befehl des Königs. So betrachtet...
Jemand, auf den die Stimme passt?
Dafür müsste ich sie vielleicht nochmal hören. Wie auf Kommando erklangen darauf wieder dumpf die Worte durch den Nebel. Dieses Mal glaubte Rhea gar etwas zu verstehen.
Warte mal, das klang wie hier lang oder so. Kennst du jetzt jemanden mit so einer Stimme? Ich nicht.
Ja, nee, also ich wüsste jetzt auch nicht. Ich habe aber auch schon so viele Stimmen gehört und irgendwie klingen die für mich am Ende fast alle gleich.
Ja, was soll der Quatsch denn bitte heißen? Kling ich für dich etwa so wie dein Affenkönig? Oder die Wölfe? Oder Holger?
Manchmal ein bisschen. Das ist schwer zu erklären. Irgendwie komisch.
Du bist irgendwie komisch. Was machen wir jetzt mit der Stimme da? Die ruft aus Südosten. Dahin wollte ich eigentlich weiter fliehen, weil da der Boden wieder fester wird und eigentlich auch alles Hirschrevier ist. Da würden die Ratten uns bestimmt nicht ewig folgen.
Ja, dann gehen wir halt der Stimme nach. Vielleicht ist es ja auch nur ein netter Hirsch. Vielleicht haben wir ja sogar einfach mal Glück.
Sprach Rix darauf und sollte sich selbst Jahre später, nach dem Krieg, noch immer fragen, ob dies damals eine weise Entscheidung gewesen war. Sollte sie doch am Ende auf ewig das Schicksal ganz Ymirs prägen. In jedem Falle folgten sie der Stimme noch eine halbe Weile. Die Ratten schienen sie zwischenzeitlich gar abgehängt zu haben, doch auch die Stimme ließ sich offenbar nicht einfach einholen, und Rhea meldete bald ihre ersten Zweifel an, ob ihnen nicht vielleicht schlicht jemand einen Streich spielte. Oder gar Schlimmeres. Schließlich entschlossen sie, an einer alten toten Eiche kurz zu rasten. Der Nebel hatte sich mittlerweile gänzlich aufgelöst, sie sollten die Ratten also kommen hören, wie hier auch zwischen den Bäumen sehen können, und sie liefen mittlerweile wieder auf schlichtem, solidem Waldboden mit seinem torfigen Gemisch aus Erde, trockenem Laub und Tannennadeln, in den man nicht gleich zu versinken drohte, wenn man mal länger als einen Happen lang stillstand.
Riechst du noch irgendwas von den Ratten?
Nee, du?
Nee, ich auch nicht. Aber dann würde ich mal eben für kleine Dschungelkatzen gehen.
Was machst du?
Na, ich muss mal, ja, du weißt schon.
Okay, aber geh nicht zu weit weg. Und mir wär's lieber, wenn ich dabei zwischen dir und der Simme stünde. Wann hast du die eigentlich das letzte Mal gehört?
Oh, schon ein kleines Weilchen her. Also, wenn du mich fragst, sogar von ziemlich genau hier, als wir noch da ganz hinten waren. Aber ich gehe auch nicht weit, nur um den Baum,
sprach der Fuchs und tat, was er sagte.
Okay, aber mach nicht zu lange und sprich bitte mit mir. Es gefällt mir nicht, dass wir die Stimme schon so lange nicht gehört haben.
Da vernahm Rhea plötzlich ein dumpfes Rumpeln jenseits des Stammes.
Düskop?
Keine Antwort.
Rix?
Sie hechtete sogleich um den Baumstamm, nur um dort, wo sie den Graufuchs erwartete, einen einsamen, buschigen Farnstrauch am Fuß der toten Eiche vorzufinden. Schnell trat sie ein paar Schritte vor und begann instinktiv nach Spuren zu schnüffeln, als sie plötzlich einen kurzen, dumpfen Schlag gegen ihren Hinterkopf verspürte, mit dem ihr sogleich schwarz vor Augen wurde.
Sie hörten
Rix der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer, fünftes Buch, Herz aus Arrakasch.